wieder Zeit für eine Extraladung Logistikgeschichten und mein heutiger Gast ist Erik van der Vliet. Wie ganz viele Führungskräfte in der Logistik hat auch Erik seine Karriere ganz nah am Geschehen begonnen. Er war mitten in der Lieferkette und war verantwortlich für Planung, für Kundenservice, für Abläufe und das alles lange bevor Begriffe wie datengetrieben oder emissionsfrei in aller Munde waren. In über 3 Jahrzehnten hat Erik mitgestaltet, wie Produkte sich bewegen. Wir werden über Pasta sprechen, über Kaffee, Ketchup und Co. Erik hat Fusion, Integration großer Logistikorganisationen geleitet und in seiner Zeit bei Jones Lang LaSalle die europäische Logistikimmobilienlandschaft mitgeprägt. Ihr merkt, wir haben ganz viel Stoff für heute. Erik ist Niederländer mit Basis in Deutschland und dadurch bringt er auch eine internationale Perspektive darauf mit, wie Kultur, Führung, Innovation die Logistik verändern können. So, und ich freue mich, dass wir in dieser Folge darüber sprechen, unter anderem, was passiert, wenn Logistikorganisationen zusammenwachsen? Wie sieht es mit der Führung aus, wenn man wie Erik so viele Stufen der Lieferkette aus eigener Erfahrung kennt? Erik, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du hier bist.
Ja, hallo, Balaji. Vielen lieben Dank. Ich freue mich drauf und ich sag mal so, mein Werdegang hätte ich selber nicht besser zusammenfassen können. Also vielen Dank dafür. Das passt ganz gut. Und wie gesagt, ich freue mich heute über die Themen zu sprechen und vor allem, ja, was ich so in den Laufe der letzten Jahrzehnte im Bereich Logistik miterleben durfte und mitgestalten durfte.
Ja, auf jeden Fall bringst du uns da ganz viele Ansätze und ganz viele, ja, Logistikgeschichten mit. Wir werden heute ausführlich darüber sprechen, aber lass uns mal ganz woanders starten. Und zwar, stellen wir uns vor, du bist heute nicht Logistiker, sondern du bist Bürgermeister einer größeren Stadt in Deutschland. Ja. Was würdest du als erstes tun, damit Städte für Logistiker freundlicher und praktischer sind?
Ja, jetzt hast du natürlich direkt einen ganz wunden Punkt getroffen, weil letztendlich ist das, glaube ich, die größte Herausforderung eines Bürgermeisters einer größeren Kommune heute, und das ist nicht nur in Deutschland so, aber in alle europäischen Städte, wie gehe ich damit um? Weil ich habe natürlich dann die Herausforderung, dass ich die Einwohner erwarten eine lebenswerte Stadt, eine Stadt, wo es sich gut leben lässt, wo vor allem alles zur Verfügung steht, wo im Grunde genommen alles, was ich brauche, auch angeliefert wird. Aber das darf ja keiner merken. Das ist halt das Thema. Das ist, glaube ich, das Hauptthema der Logistik, gerade der urbanen Logistik, dass man es nicht merken soll, was eigentlich in eine Stadt reingeht und vor allem dann auch, was aus einer Stadt wieder raus muss. Mhm. So, das heißt, wenn ich heute Bürgermeister wäre, hätte ich, glaube ich, durchaus, also schlaflose Nächte ist ein großes Wort, aber es ist schon ein Zwiespalt, die man da hat. Man steht da wirklich in eine Situation, dass eine Seite weiß man muss eine Innenstadt irgendwann mal autofrei bekommen. Mhm. Auf der anderen Seite, die Sachen müssen in die Stadt rein und ich will ja meine Bürger ja auch nicht verärgern, dass sie nicht mehr mit dem Auto in die Stadt reinfahren können. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist in Deutschland natürlich als Autolobbyland nochmal eine Nummer heftiger als in andere europäische Städte. Also andere europäische Städte haben es da, ich will nicht sagen einfacher, aber die haben die Entscheidung schon getroffen. Ich kann das aus meiner Heimat berichten, in Amsterdam, wo mittlerweile kaum noch was reinfahren darf. Paris ist ein gutes Beispiel in dem Sinne. Und vor kurzem hat auch Rotterdam verkündet, dass die gerne eine autofreie Innenstadt hätten. Mhm. Das ist eine Riesenherausforderung, wie gesagt, weil man da halt auf der einen Seite weiß, dass man es machen muss. Auf der anderen Seite will man die Bürger ja auch nicht verärgern. Insofern, ich würde schon fast sagen, ich würde nicht gerne in der Haut eines Bürgermeisters stecken, aber dass sich was ändern muss, ist ja auch klar. Also die Art und Weise, wie wir heute eine Innenstadt beliefern und entsorgen, das wird in 10 Jahren so nicht mehr passieren können. Und wie gesagt, da gibt es halt Beispiele im europäischen Ausland, die da vorne weglaufen. Das ist dann auch jetzt noch oft nicht perfekt, aber wenigstens, sagen wir so, macht man den Versuch. Und das führt dann manchmal zu, sagen wir so, ein paar, ja, komische Blüten sozusagen, wo in Amsterdam durch die Grachten jetzt ein Bierboot von Heineken fährt, weil Heineken sagt, ich darf mit den LKW nicht mehr in die Innenstadt rein. Also lief ich das Bier halt mit einer Tankanlage auf einen Lastenkahn und fahre damit durch die Grachten. Geht auch. Ist das jetzt so die Belieferung der Gastronomie der Zukunft? Teils, teils. Also ich glaube, es wird eine hybride Innenstadt geben müssen. Und vielleicht kommen wir da gleich noch drauf zu sprechen. Dazu benötigt man dann letztendlich auch eine gewisse Art von Immobilie im innenstädtischen Bereich, um überhaupt sowas sicherstellen zu können. Also ein Riesenthema aus meiner Sicht.
Ja. Also du hast jetzt schon verschiedene Aspekte auch das Thema Immobilien angesprochen. Jetzt ist es so, ja, du sagst, das ist eine Herausforderung, statt Versorgen zu gestalten heute. Und
es geht nicht wieder weg. Ich sage, letzte Male geht nicht wieder weg. Es macht vielleicht gerade mal im Rollout eine kleine Pause, aber es wird in naher Zukunft ein Thema, ein noch wichtigeres Thema werden. Und ja, wenn es man muss halt auch eine Bereitschaft geben, einfach mal auszuprobieren und einfach mal zu machen, anstatt zu warten auf die 100% perfekte Case, die schon zigfach bewiesen ist. Also es bedarf, glaube ich, so ein paar Pioniere. Und das ist ein bisschen, sagen wir so, ein Begriff, was zu der letzten Meile, glaube ich, gut passt. Aber man muss so ein bisschen aus diese Nische raus, wobei ich das Wort Nische absolut liebe, weil die Nische ist riesig, ne?
Wenn ich richtig gesehen habe, es sind im Jahr allein in Deutschland so rund 4 Milliarden Pakete, die im Umlauf sind. Privat habe ich das auch schon so erfahren, dass ich quasi eine Stadt durfte, weil mein Paket immer an einer anderen Stelle angekommen ist.
Ich habe vorhin das Wort Nische benutzt. Also Paketversand in Deutschland ist keine Nische, aber es wird immer mehr, einen immer höheren Bedarf geben. Und ich glaube, die Zukunft wird auch hybrid sein. Ne? Also wenn ich auch das Thema, du hast ja gerade gesagt, du hast die Städte erkundet, weil da in irgendein Shop oder Paketbox das abgelegt worden ist. Auch das wird nicht wieder weggehen. Es wird halt einen Käuferschicht geben, Konsumentenschicht geben, die sagen, hey, ich liefere das, lass es in eine Box liefern und hole es da ab. Ist ja fein. Die Menge, die wir in Deutschland zu bewältigen haben, gemeinsam, ist riesig. Und insofern wird es nicht ein One-Size-Fits-All geben.
Ja, Erik, dann kommen wir vielleicht zu ein paar Produkte, die nicht unbedingt per Paket geliefert werden, aber wo du dich auch sehr gut von der logistischen Seite auskennst. Du warst, du warst bei Barilla, hast dich um die Pasta-Logistik gekümmert. Ja. Du warst bei Jakobsweg, da geht es um Kaffee. Genau. So. Erzähl mal, Lebensmittellogistik, was ist das Besondere daran?
Also das Besondere daran ist, glaube ich, dass wir es alle brauchen, also wenn man das besonders nennen darf, aber letztendlich sind es Produkte des täglichen Bedarfs und die Lieferwege in Deutschland, die haben sich, sagen wir, die letzten 30 Jahre nicht so groß verändert. Doch, die letzten paar Jahre sind ein paar Lebensmittellieferdienste dazugekommen. Da gibt es durchaus ein paar, ich sage so, Marktbegleiter, die das verstanden haben, dass Lebensmittelbelieferung zur Haustür auch funktioniert. Schwierig, aber es geht. Aber die Herausforderung, wie gesagt, in der Lebensmittellogistik, gerade in Deutschland, ist der doch durchaus große, sagen wir so, Marktmacht der Einzelhändler, wie sie heißen. Der Kuchen in Deutschland ist relativ einfach verteilt. Es gibt 2, 3 großen. Und wenn man als Lebensmittellieferant in Deutschland erfolgreich sein will, muss man sich halt mit den 3 insofern arrangieren, dass man da seine Produkte auch vernünftig platziert bekommt. Das ist auf der Vertriebsseite eine Herausforderung und auf der Logistikseite ähnlich. Weil da regiert, und ich bin jetzt 3, 4 Jahre knapp raus aus dem Bereich, kriege ich aber immer noch viel mit. Da regiert doch nach wie vor noch häufig, du lieferst einfach mal dann an, wenn ich es brauche, anstatt auf Kollaboration zu denken. Es wird langsam besser, aber ich habe damit angefangen vor 25, 26 Jahren, die erste diese Lieferungen an ja, die große Drei sozusagen zu orchestrieren. Das war schon herausfordernd und wenn ich die Kollegen heute höre, ist es nach wie vor herausfordernd und da würde ich mir schon wünschen, dass man sich, sagen wir so, noch etwas mehr öffnet, um auf das Thema Kollaboration zu setzen. Also es tut sich jetzt etliches. Ein Beispiel, was ich gelesen habe, ist, dass man in Deutschland jetzt doch überlegt, die Palettenhöhe CCG1 mal zu beerdigen, weil das ist eine Höhe, die es in Europa nur in Deutschland gibt. Und das sorgt für eine gewisse Komplexität, gerade wenn man in internationale Konzerne wie ich unterwegs war, wo Produktionsstätten nicht in Deutschland stehen, und man dann ständig die Herausforderung hat, mit den jeweiligen Produktionsstandorten die Palettenhöhe doch bitte auf CCG1 zu reduzieren, obwohl der Rest von Europa auf eine höhere Höhe unterwegs ist. Das ist schon eine gewisse Herausforderung. Da begrüße ich es jetzt sehr, dass der Handel jetzt durchaus sagt, ah, lass uns doch mal nachschauen, vielleicht können wir uns da mal was anderes überlegen.
Da warst du ja, wie wir so schön sagen, auf der Verladerseite, ne,
Genau,
letztendlich.
richtig. Genau.
Jetzt hast du auch den Vergleich, dass du sagst, ich bin heute für einen Logistikdienstleister unterwegs, damals für einen Verlader unterwegs. Was sind da so Unterschiede oder ja, in den Herausforderungen, die du genannt hast, wie prägt sich das denn aus?
Ja gut, als Logistikunternehmen, gerade im Bereich Lebensmittel, ist man natürlich komplett angewiesen auf das Thema Bündelung von Lieferungen, weil man dadurch als Logistikdienstleister auch sozusagen seine, ja, sein Ergebnis erwirtschaften kann. Und die Herausforderung, die man auf Verladerseite hat, ist, das war, ich sag mal so, zu meiner Zeit so und wenn ich das richtig mitgekriegt habe, nach wie vor so, dass das Thema Liefergröße ein bisschen, also die Anforderungen des Handels gehen ein bisschen auseinander mit dem, was der Verlader hätte am liebsten, einen vollen LKW und den liefere ich an und dann habe ich dann bin ich durch, dann habe ich immer so die günstigste Logistikvariante. Ich brauche nur einmal zu verladen und nicht fünfmal. Da gibt es durchaus ein Spannungsfeld, wo der Handel sagt, ich will ja nicht die komplette Ware bei mir im Lager haben. Du bringst bitte die Teillieferungen, wie ich sie brauche, und schiebe die dann durch. Also das ist schon eine gewisse Herausforderung. Das heißt, und als Verlader muss man mit seinen Logistikdienstleistern auch so arbeiten, dass es sich trotzdem noch in Anführungsstriche rechnet. Das heißt, man muss sich mit dem Handel auseinandersetzen. Kann ich meine Lieferungen vergrößern? Klar, Zentrallagerbeliefung sowieso. Streckenlieferung kommt ja kaum noch vor, beziehungsweise den ganz großen machen das kaum noch. Aber ja, das ist ein gewisses Spannungsfeld, das dann trotzdem noch sozusagen ja, hinzukriegen, dass es abbildbar ist auf der Kostenseite.
So, jetzt sind wir auch alle, wahrscheinlich die meisten, die hier zuhören, Pasta-Befürworter, wenn nicht, um nicht zu sagen Pasta-Liebhaber. Es sind, glaube ich, so fast 10 Kilo Pasta, die pro Kopf in Deutschland jedes Jahr verzehrt werden. Gab's für dich so Besonderheiten? Also ist es ein Produkt, was das ganze Jahr ähnlich läuft, oder gibt es da Saison?
Also es gibt durchaus ein paar, ich würde mal sagen, bemerkenswerte Fakten über Pasta. Es gibt jetzt kein Saisongeschäft. Ja, klar, zu Weihnachten wird vielleicht ein bisschen mehr Pasta serviert, aber letztendlich ist das jetzt nicht der große, das verursacht nicht den großen Aufschlag. Und ich war bei Barilla und da musste man schon sagen, oder das ist nach wie vor so, das sieht man ja auch, wenn man die ganze Werbung jede Woche sieht. Pasta ist schon mittlerweile so eine Art Frequenzbringer geworden für den Handel. Das heißt, diese Produkte sind eigentlich ständig in irgendwelche Promotion-Zeiträume und das verursacht schon einen gewissen, sagen wir so, Druck auf der Supply Chain beziehungsweise auf die Logistik, dass die Ware dann auch zum vereinbarten Zeitpunkt pünktlich und in der richtigen Ausformung sozusagen vorhanden ist. Komme ich zum Thema Ausformung. Das ist vielleicht so eine kleine Besonderheit. Im 2004, das ist schon ganz lange her, hat ein Kollege von mir bei Barilla mal ein Projekt gemacht, beziehungsweise eine Studie gemacht und hat herausgefunden, dass die Art der Ausformung ein Nord-Süd-Gefälle hat. Das heißt, ich kann mich jetzt nicht genau daran erinnern, welche Ausformung jetzt im Norden beliebter war als im Süden, aber Norden ist, nicht falsch verstehen, eher so Kartoffelland sozusagen. Und je weiter südlich kommt man Richtung Italien, da ist man doch etwas experimentierfreudiger. Und das hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass der Handel dann tatsächlich hingegangen ist und gesagt, okay, für Norddeutschland mache ich diese Listung und für Süddeutschland mache ich diese Listung. So, das ist vielleicht so eine kleine Besonderheit. Grundsätzlich, eine meiner größten Herausforderungen damals war, dass bei Barilla mein Zentrallager für Deutschland in Italien stand und ich dementsprechend durchaus ein paar Herausforderungen hatten, den deutschen Handel pünktlich zu beliefern. Wobei wir da auch den Vorteil hatten, was ein bisschen geholfen hat, ist, dass wir eine Vereinbarung mit dem Handel hatten, dass wir nur mit einem Voll- und einem halben Voll-LKW angefahren sind. Und das hat wieder geholfen, sozusagen bei dem Thema Logistikkosten. Aber eine Herausforderung, den deutschen Einzelhandelslandschaft zu erreichen und das pünktlich von Italien aus, würde man heute gar nicht mehr hinkriegen. Und ich habe damals dann auch gesagt, das macht keinen Sinn. Und ich habe dann auch in meiner, sagen wir, Zeit, wo ich bei Barilla war, war ich in der Lage, ein Zentrallager nach Deutschland zu holen. Und das hat sicherlich für eine Qualitätsverbesserung gesorgt. Also es war herausfordernd am Anfang. Aber
wie macht man sowas, Erik? Also so ein Zentrallager zu bewegen ist ja nicht trivial. Wie läuft das ab?
Ist nicht trivial, hat auch ziemlich viel, sagen wir so, Anstrengungen gekostet. Letztendlich gab es halt immer der Einwand, ja, ein weiteres Zentrallager in Deutschland erzeugt höhere Kosten, weil wir haben doppelte Bestände und. Dann habe ich sicherlich am Anfang gedacht, ach, das sollte doch kein Thema sein. Wir suchen uns ein Zentrallager und wir machen das einfach mal. Mein damaliger Vorgesetzter in Italien sah es ein bisschen anders und dann habe ich insofern einen gewissen Trick angewandt. Barilla hat zu dem Zeitpunkt sowohl Retail als auch Food Service gemacht, machen sie heute noch, aber damals auch schon. Und dann habe ich gesagt, okay, lass mich doch ein kleines Lager für Food Service in Deutschland machen. Das tut in Anführungsstrichen nicht so weh. Und dann beweise ich euch, dass wir damit eine bessere Performance Richtung Handel hinkriegen. Und wenn das dann gelingt, dann darf ich auch ein Zentrallager für Retail in Deutschland haben. So, und das hat tatsächlich geklappt. Also ich war mir relativ sicher, dass das mit Food Service klappen würde und durfte dann nach anderthalb, zwei Jahren auch Retail nachziehen. Ja, und Stand heute ist das Zentrallager nach wie vor in Deutschland. Bisschen größer geworden, weil Barilla im Laufe der Jahre auch ein bisschen gewachsen ist. Aber grundsätzlich besteht die Lösung noch. Insofern ja, hat sich gezeigt, dass man da manchmal so ein bisschen ja, pragmatisch vorgehen muss und einmal mal versuchen muss, klappt es nicht. Und ich finde es aber nach wie vor gut, oder wenn ich zurückdenke, dass er sich, sagen wir so, an sein Wort gehalten hat und gesagt hat, ja, wenn dir das gelingt, dann machen wir Retail auch. So, und insofern, ja, hat geklappt.
Ja, spannend. Also wir halten fest, einfach mal machen, aber gleichzeitig auch das Thema Testen ja, ruhig mit einbauen, ne?
Genau, absolut. Ja, genau.
Ja, super. Jetzt hast du auch das Thema, was passiert mit Logistikstrukturen, wenn zwei Unternehmen zusammengehen. Das hast du nicht nur einmal, sondern mehrmals ja, miterlebt, genau, und vor allem auch mitgestaltet oder geleitet. Ich finde das jetzt interessant, einfach zu hören. Nimm ruhig ein konkretes Beispiel. Wie bringt man zwei Logistikwelten zusammen?
Oh, da gibt es, glaube ich, 10 verschiedene Wege. Ich kann sagen, wie ich es gemacht habe. Und es war zu einem Zeitpunkt bei Jakobsdau Eckberts 2015. Nicht so ganz lange her, aber mittlerweile auch schon wieder 10 Jahre. Muss ein bisschen weiter ausholen. Die Firma Jakobsdau Eckberts ist am 6. Juli 2015 live gegangen. Ist ein Zusammenschluss von ein kleines, feines Kaffeeunternehmen aus den Niederlanden, die Firma Douwe Egberts. In Deutschland kennt man das Produkt unter dem Namen Senseo. Und die haben in 2014 gesagt, wir kaufen jetzt Jakobs Kaffee. Und Jakobs Kaffee sitzt in Bremen, war damals noch Eigentum von der Firma Mondelez. Und ich durfte für das neue Unternehmen, für das berühmte Dachcluster, also Deutschland, Österreich, Schweiz, die Supply Chain neu aufsetzen. Und wurde natürlich konfrontiert mit zwei Welten. Erstens die zwei Logistikwelten physisch gesehen. Es gab Lagerstandorte für Senseo in Deutschland, es gab Lagerstandorte für in Deutschland, Österreich und Schweiz, für alle drei Länder, für beide Unternehmen. Und da war natürlich die große Herausforderung, wie bringe ich das zusammen? Beide hatten langjährige Verträge. Ich kann mich noch daran erinnern, dass meine damalige Logistikmanagerin in Bremen gesagt hat, okay, ich mache einen Dreijahresplan, weil wir haben langjährige Verträge und nach 3 Jahren können wir dann alles zusammenlegen und dann passt das. Und dann haben wir gesagt, okay, super Plan. Aber JDE, also Jakobs Douwe Egberts, ist, sagen wir so, sein Headquarter steht in den Niederlanden. Und da sind dann auch, sagen wir so, zwei Welten aufeinander getroffen im Sinne von, wie machen wir ein Projekt? Und ich sage jetzt nicht, wer besser ist. Ich schilde ja nur, wie es abgelaufen ist. Jakobs, wie gesagt, kam aus einer Mondelez-Welt, sehr gut organisiert, Projekte steuert, ziemlich lange, sagen wir so, Zyklen. Und Douwe Egberts, es war eher so dieses kleine pragmatische Unternehmen, lass uns doch einfach mal machen. Und da ist 80% auf 150% getroffen, wie ich immer sage. Und in meinem Beispiel, was ich gerade gesagt habe, wir haben es dann schlussendlich nicht in 3 Jahre geschafft, aber in einem Jahr geschafft. So, wusste ich von Anfang an, dass es in einem Jahr klappen würde? Nein, wusste ich auch nicht. Aber ich habe gesagt, wenn ich jetzt, wir versuchen es. Es kann schief gehen, aber dann können wir wenigstens sagen, wir haben es versucht. Und es ging darum, so schnell wie möglich die, sagen wir, Kosteneffizienten von einer neuen Lagerstruktur zu heben und nicht nach 3 Jahren erst in diese Situation zu geraten. So, und ich muss ehrlicherweise sagen, am Ende waren wir alle höchst zufrieden. Es ist nicht alles glatt, so glatt gelaufen, aber wir haben es am Ende tatsächlich geschafft, innerhalb eines Jahres diese neue Struktur hinzustellen. Verträge nicht aufgebrochen, aber letztendlich mit den jeweiligen Logistikdienstleistern, weil es gab mehrere, und uns hingesetzt und einfach mal offene Worte gesprochen und sagen, wir wollen jetzt eine Lösung herbeiführen. Und das war eine spannende Reise, aber wie gesagt, im Nachhinein waren wir alle froh darüber, dass es innerhalb eines Jahres geklappt hat. Und es hat letztendlich auch dann das Vertrauen in der Organisation gegeben, dass man sowas auch innerhalb eines Jahres schaffen kann, anstatt in 3 Jahren.
Genau. Ja, jetzt wollen wir natürlich alle wissen, was sind denn so die Erfolgsfaktoren? Wie schafft man das, so eine Umsetzungszeit derartig zu verkürzen?
Vielleicht mal so ein paar unkonventionelle Wege gehen. Wie gesagt, Verträge sind dafür da natürlich, um eingehalten zu werden, aber wir sind dann den Weg gegangen und haben das Gespräch gesucht. Also okay, ja, da steht drauf auf dem Vertrag, wir müssen noch 3 Jahre, aber das können wir nicht. Was können wir tun? Nochmal auf der anderen Seite natürlich die Antwort beim Logistikdienstleister. Ja gut, wir haben einen Vertrag für 3 Jahre. Ist halt so. Da muss man dranbleiben. Und da haben wir dann halt, mit in mehreren Gesprächen dafür gesorgt, dass es funktioniert hat. Das heißt, ein Erfolgsfaktor ist, auch wenn man Nein bekommt, nochmal fragen. Und wenn man am zweiten Mal Nein bekommt, nochmal fragen. Und vielleicht bekommt man beim dritten Mal Ja. Und so hat es dann auch funktioniert. Also irgendwann hat dann auch, sagen wir so, der Vertragspartner auf der anderen Seite gesehen, das macht keinen Sinn, die lassen ja nicht locker. Und dann lass uns doch bitte gemeinsam an der Lösung arbeiten. Und es ging jetzt nicht darum zu sagen, wir wollen euch komplett verlassen. Tatsächlich sind wir bei der einen oder anderen auch geblieben. Wir haben nur die Struktur geändert, weil die Lagerstandorte zu groß waren. Wir sind dann in einen anderen Standort reingegangen und so weiter und so weiter. Also insofern, pragmatisch drangehen, dranbleiben, vielleicht die unbequeme Frage mal stellen und die nicht nur einmal zu stellen, aber vielleicht auch noch 2 oder 3 Mal. Also das kann ich vielleicht als als Tipp mitgeben.
Ja, ganz interessant auch aus der Perspektive des Logistikdienstleisters dann auch hier mitzunehmen. Auch selbst, sage ich mal, langfristig denken, über einen eigenen Schatten zu springen, kann sich lohnen. Ne?
Ja, denn, absolut.
Denn danach ging ja die Zusammenarbeit für den einen oder anderen dann auch weiter.
Absolut, genau.
Ja. Ja, genau. Und das Thema, also das war nicht nur zwei Unternehmenskulturen, die zusammenkamen, sondern auch zwei Länderkulturen letztendlich. Hat das eine Rolle gespielt?
Absolut, absolut. Also wie ich vorhin gesagt habe, eigentlich bei allen Unternehmen, wo ich war, also Heinz haben wir noch nicht drüber gesprochen, da war ich auch. Heinz war damals, das muss sozusagen auch ein Neustart in Deutschland. Das Headquarter war anfänglich in UK, dann hat man das Headquarter nach den Niederlanden verlagert und wir waren diejenigen, die in Deutschland das Geschäft aufgebaut haben. Das heißt, es war auch da tatsächlich immer die Herausforderung, mit unterschiedlichen Nationalitäten, Kulturen umzugehen. Erwartungshaltung, das hat bei Heinz, wie gesagt, war das spannend. Erst UK, also Englisch geprägt, dann Niederländisch geprägt. Weiter bei Barilla war es halt das Thema Italien, haben wir vorhin schon geschildert. Auch das gab eine gewisse Herausforderung und bei Jakobsdau Egberts war es wieder die Niederlande. Und sagen wir so, ich als Niederländer, ich bin jetzt 38 Jahre in Deutschland, also ich denke mal, ich verstehe die deutsche Mentalität relativ gut. Und in meinem kompletten Laufbahn, muss ich sagen, habe ich es immer genossen, mit diesen unterschiedlichen Nationalitäten umzugehen, weil die sind nur anders. Die sind nicht schlechter, die sind nicht besser, die sind nur anders. So, und das muss man verstehen, das muss man respektieren, dass, sagen wir so, der Blickwinkel vielleicht ein anderer ist. Wir haben vorhin das Thema zwischen Niederlande und Deutschland, diese 80% und 150%. Und das ist so. Also der Deutsche ist leider, muss man sagen, derjenige, der alles muss perfekt sein, es muss alles in einen Vertrag mit 300 Seiten festgelegt sein, weil es könnte mal sein, dass der Niederländer ist dann mit 80% zufrieden, manchmal vielleicht ein bisschen zu schnell zufrieden. Mhm. Und wenn dann zwei Welten aufeinander prallen, ist das schon ein interessantes Schauspiel. Und da habe ich mich immer als Vermittler gesehen zwischen diese teilweise sehr pragmatische Vorgehensweise aus dem Headquarter in Amsterdam, das dann zu vermitteln in einer Umgebung, wo Leute arbeiten, die, und das ist wie gesagt nichts Falsches, aber die was anderes gewohnt waren. Man durfte länger dafür brauchen, man hat auch vielleicht ein paar mehr Ressourcen dafür gehabt und es durfte auch ein bisschen mehr kosten. Und das dann im Einklang zu bringen, das war für mich immer die große Herausforderung und habe ich immer genossen am Ende des Tages, wenn es dann am Ende auch geklappt hat.
Ja, Brückenbauer sind wichtig und ich kann auch aus eigener Erfahrung nur sagen, das Thema internationales Umfeld ist immer spannend und gleichzeitig, also ich liebe das, wenn da mehrere Kulturen zusammenkommen und Unternehmenskulturen sind sowieso unterschiedlich und wenn dann noch Länderunterschiede kommen, ja. Kann
schöne Potpourri.
Ja,
schöne Potpourri und ich habe es immer genossen. Ich war ja auch in den Unternehmen, wo ich war, immer Teil eines europäischen Management-Teams und das war immer hervorragend. Dann mit den Kollegen aus Frankreich, Spanien, UK, die verschiedenen Perspektiven da mitzunehmen. Super. Also ich liebe das.
Das hat ja auch viel mit dem Thema Führung zu tun. Vielleicht hört auch hier jemand zu, der gerade dabei ist, eben die eigene Führungskarriere so aufzubauen. Was würdest du da an Learnings mitgeben wollen? Wie kann man dieses Thema Internationalität in die eigene Führung integrieren?
Also ich habe es, glaube ich, vorhin schon gesagt, man muss erstmal verstehen und akzeptieren, dass andere Nationalitäten andere Präferenzen haben, andere Art und Weise, wie man arbeitet, das zu verstehen und zu akzeptieren. Damit fängt es an. Also es ist nicht schlechter, es ist nicht besser, es ist anders. Und man muss sich dann auch mal versuchen, in diesen Perspektivwechsel zu gehen, zu sagen, okay, wie wäre es, wenn ich jetzt mal in einem anderen Land wäre? Ich meine, Frankreich, ist ja auch so ein Ding. Da gibt es auch so ein paar Sachen, gerade im Bereich Lebensmitteleinzelhandel, die würden in Deutschland nie funktionieren. So, das heißt,
Gib mal ein Beispiel.
also, nicht falsch verstehen, aber Frankreich ist Paris und Lyon, das war es so ungefähr, ne? Also,
Ah, immerhin hast du Lyon dazu genommen.
ja, ich habe
Sonst
nicht nur
hört man
Paris,
auch,
genau.
Frankreich ist eigentlich Paris und den
Ja,
Rest kennt
und
man
das,
nicht.
und der sagen wir so, Lebensmitteleinzelhandel in Frankreich mit Carrefour und Konsorten, die geben einfach auch Sachen vor Richtung Lieferanten, wie man sich zu verhalten hat. Also Pooling zum Beispiel, ne? Um mal wieder im Bereich Logistik zu landen, ist in Frankreich normal. So, das wird von Carrefour vorgegeben. Wenn du bei mir anlieferst, dann kommst du mal bitte mit dem und dem Lieferant, weil, ne? Geht in Deutschland nicht. Das Pooling in Deutschland wird vom Handel nicht vorangetrieben. Warum auch immer. Das, wie sagen wir so, passiert beim Logistikdienstleister. So, das sind zwei Perspektiven. Wenn man dann in so ein europäisches Management-Meeting ist und dein niederländischer Vorgesetzter sagt, ja, Erik, mach das doch so mal wie Katrin in Frankreich, dann sage ich, ja, schön. Geht aber nicht, weil das ist nun mal anders. So, und auch da muss man dann immer versuchen, sagen wir so, sich seine Situation klar zu werden und zu akzeptieren, dass es nun mal Unterschiede gibt. Also, und wirklich, gerade was das Thema Führung angeht, ich habe in mehrere Länder, wir haben heute noch gar nicht über Nokia gesprochen, aber da war ich auch noch mal 6 Jahre, da hatte ich irgendwann mal 13 verschiedene Nationalitäten, und alle sind ähnlich beziehungsweise anders. Also es ist ein tägliches Versuchen zu verstehen, warum derjenige so tickt, wie er ist, oder so ist, wie er tickt, und Begriff dafür zu haben, dass es anders ist. Aber nicht besser oder nicht schlechter, anders.
Was hast du bei Nokia genau gemacht?
Bei Nokia war ich ganz am Anfang, also Anfang am 2009 habe ich bei Nokia angefangen, da war ich im Bereich Customer Logistics. Customer Logistics war im Grunde genommen der Bereich, der zusammen mit den Kunden die Planung gemacht hat. Also Demand Planning, dann rübergegeben zur Produktionsplanung, in Zusammenarbeit mit den Werken weltweit die Produktionsplanung gemacht. Dann letztendlich noch die Logistik aus den Werken raus zu den Kunden mit organisiert. Und das habe ich am Anfang nur für Deutschland gemacht. Damals hatte Nokia noch 50% weltweiten Marktanteil.
Wir
Und
reden
nach
über
sechs
Telefone, oder?
Telefone,
Ja.
Telefone, genau. So, genau. Danke. Nokia Mobile Phones, genau. Und knapp 6 Jahre später gab es nur noch 3% weltweite Marktanteil. Und statt nur Deutschland hatte ich 13 Länder. So, das heißt Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux, Skandinavien, baltische Staaten, ein tägliches Europa auf dem Schreibtisch. Große Herausforderung, aber ich habe es genossen, obwohl am Ende es trotzdem nichts genutzt hat, weil Nokia und Mobile Phones gab es dann irgendwann nicht mehr. Und ich war es hoffentlich nicht. Nee, ich war es nicht. Also ich war, glaube ich, nicht derjenige, der es verursacht hat, aber es war auch eine spannende Zeit. Absolut.
Also Nokia war auf jeden Fall mein erstes Handy, Mobile Phone,
Ja,
und
genau. So wie
ja,
vielen.
ich bereue, dass ich das irgendwann verschenkt habe. Ich hätte es gerne behalten. Schön, schön leuchtend grün.
Ja, sehr schön, sehr schön. Genau. Ja,
Ja.
genau.
So, Erik. Also wenn man so dich so hört, also das Logistik ist so für dich der rote Faden.
Ja.
Wie kam es eigentlich dazu? Also wie entscheidet man sich für die Logistik?
Also ich sage mal so, es wurde, glaube ich, für mich entschieden. Beziehungsweise ich bin damals zu Heinz gekommen und habe den Bereich Customer Service und Logistik damals übernommen. Das war eigentlich meine erste, sagen wir so, direkte Berührung mit der Logistik, wo ich auch zum ersten Mal mit Logistikdienstleister mich ausgetauscht habe, beziehungsweise mit denen zusammengearbeitet haben. Und da hat es sozusagen angefangen zu leuchten in mir. Ich liebe es, wenn Sachen in Bewegung sind. Klingt ein bisschen abgedroschen, aber ist so. Ich liebe die Herausforderung, dass es immer so trotzdem hinzukriegen, auch wenn nicht alles so funktioniert. Und das ist im Bereich Logistik leider Gottes der Fall. Ich glaube, das ist einer der Bereiche, wahrscheinlich sagen die Marketingkollegen, nee, das stimmt nicht, bei uns ist es genauso, aber ich glaube, Logistik ist schon einer der Bereiche, wo man zum Beispiel, wenn man auf der Verladeseite ist, wenn man morgens reinkommt, weiß man nicht, was man abends gemacht hat, wenn man wieder rausgeht. Es kommt jeden Tag was Neues. Ich liebe das, und dementsprechend hat mich das dann auch nicht mehr losgelassen und habe mich dann dort sozusagen ja festgesetzt, weiterentwickelt, und auch weiter mitentwickelt sozusagen. Nicht nur mir selber, aber auch die Logistik weiterentwickelt. Und ich möchte da nicht wieder weg sozusagen, ne? Also ja, man kann sich vieles vornehmen. Ich glaube, dass wenn man da, sag mal, als Rat mitgeben kann, wenn jemand jetzt gerade neu ist in der Logistik: Stell dich darauf ein, es passiert jeden Tag was Neues. Es wird nie so sein. Also jeden Tag wird neu sein, sozusagen. Aber, und das muss man mögen. Das muss man mögen. Wenn man das nicht mag, dann ist man, glaube ich, da falsch aufgehoben. Ja.
Also jeden Tag eine neue Welt
Ja.
und gleichzeitig weiß man am Ende des Tages, man hat für den Kunden was bewegt, letztendlich, ne?
Absolut. Ja, so ist es. So ist es. Genau. Und ohne die Logistik, um das mal eben, also die Wertschätzung der Logistik. Ich weiß nicht, ob die Frage gleich noch kommt, aber wenn nicht, dann bringe ich den Punkt jetzt mal.
Mach ruhig.
Ich glaube, die Wertschätzung der Logistik, die gab es in den letzten Jahren, ich sag mal so 2 Jahre wirklich, wo jeder gemerkt hat: Oh, ohne Logistik funktioniert nichts. Und jetzt gehe ich natürlich auf das Thema Corona bzw. Suez und so weiter, wo wir 2 Jahren alle erlebt haben. In Deutschland war es das Klopapier, in anderen Ländern war es was anderes, was nicht zur Verfügung stand. Da hat man festgestellt: Oh, wenn die Logistik nicht funktioniert, dann kriegen wir unsere Sachen auch nicht. Und damals war ich ja noch bei Jakob Sauer-Eggberts, und da hat man auch innerhalb des Unternehmens die Wertschätzung bekommen. Auf einmal war Logistik Supply Chain auf CEO-Level.
Chefsache.
Weil Chefsache. Weil letztendlich die gemerkt haben: Oh, ja, jetzt müssen die aber dafür sorgen, dass wir die Ware auch bekommen. Und davor war das eigentlich selbstverständlich. Und auch, sagen wir so, relativ schnell danach war es auch wieder selbstverständlich. Also diese richtige Wertschätzung aus meiner Warte raus für die Logistik gab es nur in einem Zeitraum von 2, 3 Jahren, wo es wirklich den Platz verdient hat, oder den Platz bekommen hat, den es auch schlussendlich verdient. Ich finde es nach wie vor schade, dass die Logistik so ein bisschen, sagen wir so, als letztes Teil in der Kette gesehen wird, weil die Logistik, und das habe ich ja auch selber, das beinhaltet häufig auch das Thema Planung und so weiter, ne? Also insofern, ohne wird es nicht funktionieren.
Ja, also dass die Logistik die Welt in Bewegung hält, da sind wir uns alle einig. Und ich finde, es ist auch Teil unserer Aufgabe, das
Absolut.
den Leuten zu zeigen, was wir machen. Und nicht nur, um sichtbar zu sein, sondern weil man dadurch auch andere mit Lösungen inspirieren kann letztendlich. Ja, also
Genau.
auch darum geht es, dass Dinge, die schon umgesetzt wurden, die gut funktioniert haben, sich schneller verbreiten und mehr davon, mehr Organisationen, mehr Kunden davon profitieren können. Und ja, unter anderem gibt es deshalb den Logistikgeschichten-Podcast, weil
Ja.
es gibt genug Geschichten zu erzählen. Und so wie mit dir heute ist es gut, wenn wir die verbreiten und nicht unbedingt darauf warten, dass andere die für uns
Nee.
verbreiten. Ja?
Nee, genau. Da muss man schon nach draußen gehen, und deswegen bin ich auch froh, dass ich heute die Gelegenheit bekomme, um nur so ein paar Geschichten zu erzählen. Aber ich könnte vielleicht mal irgendwann mal ein Buch darüber schreiben, weil das, was ich heute erzählt habe, ist ja nur ein kleiner Ausschnitt aus knapp 30 Jahren Logistik in Europa, wenn man das so sagen darf.
Ja,
Ja.
absolut, absolut. Und ich melde mich schon mal für die Warteliste an zum Buch.
Ja. Gut, noch habe ich keine Zeit dafür, wenn er
möchte
vielleicht
ich
irgendwann mal.
unbedingt
Genau.
lesen, Erik. Ja.
Sehr gerne, sehr gerne.
Wir kommen so langsam auf die letzte Meile. Und was ich gerne noch von dir wissen möchte, ist, wenn du bist jetzt lange dabei, du hast viele Aspekte gesehen der Logistik. Wie machst du das heute, dass du dich über Trends, über Zukunftsmöglichkeiten auf dem Laufenden hältst, dass du deine Kreativität hochhältst? Was sind so deine Tipps und Tricks?
Ja, ich könnte natürlich jetzt sagen, ich frage ChatGPT, aber das mache ich nicht. Also Ich finde, die Logistik, das ist ja nicht nur mein Beruf, das ist ja auch das, was ich, dass ich, also in allem, was ich lese, was ich sehe, was ich höre, versuche ich immer, den logistischen Aspekt zu finden. Das geht manchmal ein bisschen zu weit. Meine Frau findet das manchmal so ein bisschen doof, wenn ich dann über Logistik wieder irgendwelche Themen, weil die kann ich gar nicht nachvollziehen. Aber ich finde es mächtig interessant. Na, darf man sagen, dass man eine Kreuzfahrt gemacht hat? Ja, vor ein paar Jahren haben wir eine Kreuzfahrt gemacht und ich finde es mächtig interessant, wie dann diese ganze Lebensmittel auf so ein Schiff kommen. Wenn man mal überlegt, was da alles passieren muss, damit die Leute dann auch abends an 28 Buffets ihr Essen essen können. Finde ich total spannend und ich versuche da immer sozusagen zu verstehen, wie es funktioniert und mitzudenken und dazu gehört natürlich auch, sie schlau zu machen. Gott sei Dank gibt's heute Internet. Ich habe ja noch zu Zeiten gearbeitet, da gab es noch kein Internet. So alt ist man schon. Aber und letztendlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, ne? Veranstaltungen, wo man hingeht. Ich war letzte Woche im Logistik-Hub in Hamburg. Da sieht man, sagen wir so, die ganzen Anfängen, wo ganz junge Leute sich noch ausprobieren, neue Ideen haben. Wahrscheinlich wird von den 10, 20 Ideen, die da präsentiert worden sind, in 2 Jahren vielleicht eine noch existieren, aber es ist gut, dass man es versucht. Und klar, die Technik gibt natürlich heute Möglichkeiten, die es vor 20 Jahren gar nicht gab. Also, ich meine, wir haben noch angefangen mit Lieferscheinen. Jetzt hat man Gott sei Dank den digitalen Lieferschein nach 20 Jahren, muss man ehrlicherweise sagen. Das bietet unheimlich viele Möglichkeiten und da wird die Logistik oder da muss die Logistik auch so mitmachen und mithalten. Und vorne weglaufen und nicht abwarten. Und man sieht, Gott sei Dank, ehrlich gesagt, auch etliche Logistikdienstleister, die da investieren, die da sagen, hey, da müssen wir rein. Und dann geht es nicht nur um Tooling, aber es geht vor allem auch, wie sieht die Logistik der Zukunft aus. Ne? Das wird so sein. Und irgendwann reden wir wahrscheinlich auch über Cargo Beamer oder wie diese Dinge auch alle heißen, Hyperloop. Heute alles ziemlich spacey. Irgendwann wird es wahrscheinlich so sein. Und das ist dann auch Logistik. Also insofern, ja, man muss die Augen und Ohren offen halten und versuchen, selber seine Sachen auch mit reinzubringen und zu sprechen, zu unterhalten, beziehungsweise sich auszutauschen, was es demnächst geben kann.
Ja. So. Ja.
Und deswegen immer neugierig bleiben.
Also für dich ist Logistik überall und du hast die Logistikbrille einfach auf.
Ja,
wunderbar. Ist so. Ja, Erik, genau. Vielen, vielen Dank. Ich glaub dir das, wir könnten hier noch mehrere Stunden sprechen und es gäbe noch viel mehr zu erzählen. Vielleicht machen wir irgendwann eine weitere Folge und beleuchten mal neue Aspekte. Und vielen Dank, dass du heute hier im Logistikgeschichten-Podcast warst. Ich hoffe, das hat den einen oder anderen inspiriert. Häufiger die eigenen Geschichten zu erzählen, in das Thema Führung auch reinzugehen. Und ich freue mich, Erik. Wir treffen uns sicherlich beim nächsten Logistik-Event.
Auf jeden Fall.
Und
genau.
Danke, dass du heute im Podcast warst.
Ja, danke, dass ich da sein durfte. Es hat mich hat Spaß gemacht und gerne noch ein zweites Mal.
Super, danke. Bis bald.
Alles klar. Bis bald. Ciao.